Wow, also so viele Teilnehmer, die hier bei unserem Gewinnspiel mitgemacht haben. Wir haben es ausgelost und können einfach nur sagen, Glückwunsch.
An Roy, ja, denn Roy hat gewonnen und wir haben noch was ganz anderes Besonderes, denn nächste Woche, also der Sonntag nach dieser Folge, beziehungsweise der Samstag, da sind wir nämlich im Fernsehen live zu sehen. Wo ihr uns da sehen könnt und was wir wieder alles so an Einsätzen erlebt haben, das erzählen wir euch gleich.
Retterview Staffel 2. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Notfalltaxi und Sammy's Blind.
Moin, wunderschönen guten Tag an einem herrlichen Sonntag hier aus unserem Studio. Wir freuen uns, dass ihr wieder zuhört. Und ja, also genau, zu Beginn einmal das Gewinnspiel. Es hat uns super viel Spaß gemacht, da jeden einzelnen Kommentar ein bisschen mitzuverfolgen. Wer so euer Einsatz war, die ist der Roy, der hat es geschafft. Der Zufallsgenerator hat ihn ausgewählt und ja, Roy kann sich über eine tolle Kiste freuen. Was genau da drin ist, das zeigen wir euch natürlich auch noch, damit ihr zumindest mal seht, was denn der Roy da von uns bekommt.
Auf jeden Fall einfach auf Instagram unsere Profilen folgen, da packen wir alles mit rein und dementsprechend, das war auf jeden Fall spannend. Danke an so, so viele Kommentare und so viele Leute, die einfach geschrieben haben, was oder wer ihr Einsatzbuddy so ist. Einige haben auch geschrieben, sie würden gerne mit uns mal fahren. Ob das so möglich ist, das muss man aber gucken. Aber es haben ja auch schon einige geschafft, mal bei uns auf dem Rettungswagen zu landen. Nicht als Patient, sondern vielleicht mal als Praktikant oder Praktikant. Finde ich immer wieder ganz spannend. Falls ihr übrigens überlegt, warum wir gerade so sachlich sind. Wir sitzen gerade tatsächlich in der Aufnahme, nicht wie Mike gesagt hat, im Studio. Ja, wir können das ruhig ehrlich sagen. Wir sitzen hier in der Rettungswache und damit das am Sonntag rauskommt, nehmen wir das Ganze einfach hier direkt in der Rettungswache auf. Wir hoffen und drücken die Daumen, dass hier der Melder nicht während der Sendung geht. Und wenn, naja, dann müssen wir halt einen Zweiteiler draus machen.
Dann ist das einfach so.
Mike, es ist ja tierisch viel wieder passiert auch in der Welt herum, in Deutschland und so weiter. Und eine Sache davon ist, und ich hoffe einfach, dass sie auch für uns im Rettungsdienst endlich mal Thema wird, die elektronische Patientenakte.
Die elektronische Patientenakte, ab dem 29. April 25 wird diese Patientenakte bundesweit eingeführt. Patientinnen und Patienten können einfach dann immer noch freiwillig entscheiden, ob sie die EPA, also abgekürzt, nutzen möchten und vor allem auch mit welchen Daten sie diese füttern möchten und was sie auch mit den Ärzten teilen möchten.
Ab Oktober wird diese dann auch in Einsatz gehen, das heißt also in Arztpraxen und Kliniken auf jeden Fall verpflichtend. Die EPA soll dann halt auch die Digitalisierung der Gesundheitswesen des Gesundheitswesens vorantreiben und gerade diese Versorgung effizienter gestalten. Leider steht da aber noch nichts vom Rettungsdienst und gerade für uns ist es wesentlich, so eine Patientenakte schnell aufrufen zu können, um da einfach zu wissen, was fehlt denn jetzt, beziehungsweise was ist denn schon bekannt?
Genau, absolut. Und da fehlt es ja einfach nach wie vor an Schnittstellen, da fehlt es an irgendwelchen Ausleseprotokollen und was weißt du denn? Es gibt auch wieder Menschen, die kommen mit der Datenschutzphrase DSGVO um die Ecke. Kann ich langsam nicht mehr hören. Ich glaube, das habe ich schon des Öfteren kundgetan, dass ich davon einfach langsam kein Fan mehr bin.
So ein Beruf, der mit Datenschutz richtig viel zu tun hat, vor allem der Schweigepflicht, das sind ja nun mal wir. Und wenn wir an solche Daten rankommen, ich meine, ich spiele ja auch schon immer Columbo in der Wohnung, wenn ich da wirklich anfange, irgendwie kleine Schubladen oder so durchzuführen. Manchmal laufe ich auch einfach so durch die Wohnung, während du dich zum Beispiel, Mike, unterhältst mit dem Patienten und versuche irgendwie einen Medikamentenplan zu finden oder einen Pflegebericht oder sowas. Ja. Und auch da muss man ja wirklich sagen, ist nicht immer so, aber so eine Pflegemappe, die ist entweder manchmal gar nicht da oder manchmal auch einfach gar nicht so gut ausgefüllt, weil vielleicht nur die Tabletten gestellt werden oder mal nur Strümpfe angezogen oder eine Haushaltshilfe gemacht wird. Also da steht dann oft auch nicht viel drin. Und wenn dann auch nur sehr, sehr grobschlächtig diese groben Prognosen beziehungsweise diese groben Diagnosen. Und damit können wir nicht immer so viel anfangen. Deswegen, liebe Politik, denkt auch an den Rettungsdienst gerade, wir brauchen es wirklich sehr.
Du nimmst mir die Worte aus dem Mund, das war auch gerade so mein Appell, liebe Politik. Ja, okay, jetzt sag ich es auch nochmal, ne? Wirklich, macht es vor allem für den Rettungsdienst, auch für den KV-Dienst, ist das einfach, kann das elementar sein, wenn der kassenärztliche Notdienst auf einmal vorbeischauen muss, kann das auch für den elementar wichtig sein, da einfach mal ein paar Daten aus der elektronischen Patientenakte zu erfahren.
Falls man da so einen kleinen Eindruck braucht, ich kenne das zum Beispiel aus Wien mit der sogenannten E-Card, das ist ja die Gesundheitskarte dort in Österreich und dort wird die dann eingelesen quasi und dann erhält man einen, ich glaube, 30-tägigen Zugang, wenn nicht sogar weniger und kann dort über diese Tage eben hineinschauen. Und wie toll wäre es doch alleine schon, wenn ein Leitstellendisponent, wenn er diese Daten eingibt, gewisse Sachen einfach schon erfahren kann, die vielleicht sogar aufs Tablet spielen kann oder auch anhand dessen die Person vielleicht nicht nur beraten, aber doch ein bisschen auf sie mehr eingehen kann.
Ja? Das kann vor allem, also der Notruf Niederösterreich kann das ja bereits. Mhm. Und da funktioniert das und das ist vor allem und jetzt kommen wieder die Kritiker, das ist absolut DSGVO-normkonform.
Die sind ja in der EU auch mit drin.
Richtig, das heißt, die haben genau die gleiche DSGVO, wie wir sie in Deutschland haben.
Ist so, ja.
Und das passt, das haut hin.
Ich deswegen verstehe ich einfach nicht, warum sie das nicht machen können. Wir sind ja schon ein modernes Land eigentlich, möchte man meinen. Aber wir stehen uns mit der Bürokratie einfach tierisch im Weg.
Ich weiß, ich kann mich erinnern, ich hatte mal einen kurzen E-Mail-Kontakt oder es war Social Media, ich weiß nicht mehr genau. Aber das war mit einer Frau, deren Mann, glaube ich, genau an sowas gerade arbeitet, an dieser Verknüpfung, Schnittstelle, Rettungsdienst, EPA. Ich bin gespannt. Also wenn du das hören solltest, melde dich gerne nochmal, wie da so ein bisschen der Stand ist. Das war auf jeden Fall spannend. Ansonsten, ja, du hast es ein bisschen angeteasert. Wir haben noch was vor die Woche.
Ja.
Wir werden uns Freitag mal in einen Zug setzen.
Genau, und da, mit dem geht es dann einfach nach Stuttgart. Und jetzt könnt ihr mal ganz kurz überlegen, in Stuttgart, da wird ja auch einiges gedreht. Stuttgart, schöne Stadt übrigens. Ich freue mich wieder drauf, mal da zu sein. Wir haben nur einen ganz kleinen Teil von Stuttgart gesehen und diesmal dürfen wir vielleicht mal abends auch mal so durch die Innenstadt gehen und ein kleines Steak genießen oder so. Mal
gucken. Bitte. Mal.
Ja, sehr auf jeden Fall. Aber danach geht es dann ins Studio vom SWR. Und zwar ganz besonders vom Kinderkanal, also vom Kika. Ja, also, und es wird ein Kinder Traum von mir war, denn wir wurden eingeladen, beim Tigerentenclub mitzumachen. Ja.
Das wird toll.
10.45 Uhr am Samstag, den, ich glaube, 26. Ja, den 26. April findet ihr uns beim Kika und zwar live mit Günther und allem, also Günther Kastenfrosch und allen anderen, die mit dabei sind. Und da kämpfen natürlich auch die Kiddies, die Jugendlichen, ich glaube noch Kinder sind es noch, ne? Ja. Kämpfen da auch wieder um Preis, ja. Und da sind wir auch mal gespannt, wer gewinnt, weil wir wissen es nicht, es ist ja alles live. Und wir erzählen euch ein bisschen was über den Rettungsdienst, aber eben auch über Erste Hilfe. Kinder, ich freue mich auch, dass dort auch die Kinderreporter bei der Johanniter-Jugend mit dabei waren. Mehr wollen wir gar nicht verraten, glaube ich.
Das wird toll. Für mich wird es nochmal richtig, richtig aufregend, denn es ist eine Live-Sendung. Fernseherfahrung habe ich jetzt schon ein bisschen gesammelt. Auf einmal ist es eine Live-Sendung. Das ist nochmal, ich finde, eine ganz andere Marke für mich.
Ja, vor allen Dingen, und vor allen Dingen, wenn die Zeit immer im Hintergrund läuft. Du darfst ja nicht so ausschweifend reden.
Richtig.
Und musst ja dann auch mal so ein bisschen aufpassen, dass du da nicht irgendwas crasht, weil der Moderator, der hat ja auch Fragen ohne Ende.
Ja.
Ja.
Und deswegen bin ich auch gerade immer so ein bisschen, ich müsst euch das, vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, auch teilweise, wenn wir, Sammy und ich hatten jetzt zwei Dienste zusammen und dann sitze ich hier mal abends und sage, hey, lass uns mal TikTok wieder anmachen. Weil das, ich finde, das ist ein super Training für mich, live zu reagieren auf gewisse Sachen.
Es ist wirklich, also wir hatten ja auch jetzt ein, zwei Livestreams zusammen schon und dann hast du teilweise 250, 300 Zuschauer dabei.
Ja.
Insgesamt hatten wir, glaube ich, jetzt beim letzten Stream so 6000 Zuschauer, die dann einfach mal über die ganze Bandbreite hinweg, ich glaube zwei Stunden haben wir gestreamt, reingeguckt haben. Und da läuft der Chat ja bis nach oben und ihr habt so viele Fragen, das ist immer wieder unglaublich, wie viel Fragen auftauchen, wenn es um Rettungsdienst geht. Das zeigt auf jeden Fall, dass ihr echt viel Interesse habt.
Und apropos Fragen, ihr habt uns natürlich auch wieder sehr, sehr, sehr viel geschickt. Also an dieser Stelle danke, wirklich danke, danke. Ich liebe es, diese ganzen Mails immer zu lesen. Schreibt uns immer gerne weiter über die Website, über das Kontaktformular. Die kommen alle bei uns an, also keine Sorge, es wird auch jede Nachricht gelesen.
Genau, einfach eingeben retterview.de/Fragen, da kommt ihr direkt drauf. Ne?
Und da hat die Emily eine Frage gestellt und da muss ich sie in einer Hinsicht mal enttäuschen, aber erstmal zur Frage. Hey ihr Lieben, ich verfolge schon eure Podcast schon sehr lange und finde, ihr bringt den Beruf so toll rüber und ich bin sowieso schon sehr lange überlegen, ob ich eine Ausbildung zum Rettungssanitäter machen möchte. Deswegen wollte ich euch mal fragen, ob ihr mal eine ganze Podcast-Folge über den Ablauf der Ausbildung, eventuelle Herausforderungen und das ungefähre Gehalt machen könntet. Emily, ich muss dich enttäuschen, dafür brauchen wir keine ganze Folge. Das können wir, glaube ich, relativ schnell eigentlich auch beantworten. Also die Qualifikation zum Rettungssanitäter hier in MacPom, so wie es aktuell Usus ist, sind 3 Monate gestaffelt in Schule, Rettungswache und Krankenhaus. Nach diesen 2,5 Monaten kommst du dann in eine quasi Prüfungsvorbereitungswoche und wirst dann auf die schriftlich und mündlich praktische Prüfung vorbereitet. Die bestehst du dann? Und dann bist du qualifizierte Rettungssanitäterin und kannst damit oder hast damit die Berechtigung, im Rettungsdienst die Einsätze zu fahren. Herausforderung, und da bin ich auch ganz ehrlich, das war für mich damals die schwerste Qualifikation und auch die schwerste Prüfung, weil das auf einmal so der erste Riesenschritt in den aktiven Rettungsdienst war. Und das ist ja von jetzt auf gleich was ganz Neues kennenlernen, aber man kann es schaffen. Das haben ganz viele geschafft. Ich habe es auch irgendwie geschafft, hat schon hingehauen. Von daher ja. Und in Sachen Gehalt, boah, ist immer schwierig. Ich sag da jetzt immer, der Christ liebt den Satz ja auch mittlerweile, es kommt drauf
Genau, und es steht auch im Internet drin. Also ihr könnt euch da einfach mal umgucken. Jetzt, wenn wir mal von uns, wir arbeiten ja bei Unionitern, einfach mal AVRJ eingeben. Da gibt es dann auch eine Gehaltstabelle. Ich glaube, auf Seite 115 oder so müsst ihr mal reinschauen. Da ist der Rettungssanitäter zum Beispiel bei uns in der Entgeltgruppe 5, der Notfallsanitäter in der Entgeltgruppe 7 eingestuft. Und da kann man dann schon sehen, was es so am Bruttogehalt und weiteren Wechselschichtzulagen, Nachtschichtzulagen und sowas alles gibt. Da einfach mal drauf gucken. Aber so ganz enttäuschen müssen wir sie gar nicht, denn es gibt auch schon Folgen in Retterview, wo man das Ganze auch nachverfolgen kann. Die sind gar nicht so unaktuell. Einmal die dritte Folge überhaupt, noch mit Luis und mir. Da haben wir nämlich nochmal ganz speziell über Rettungs- und Notfallsanitäter und die Ausbildung geredet. Ansonsten hatten wir unseren Azubi Even ja auch schon dabei in Folge 38 unserer zweiten Staffel. Der erzählt da auch schon so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie das so bei der Notfallsausbildung alles aus dem ersten Lehrjahr, muss man auch noch fairerweise dazu sagen. Und ich glaube, wir haben noch ein, zwei andere Folgen. Deswegen schau dich ruhig mal im Podcast um. Da haben wir ganz viel erzählt und ich glaube, es gab zu der Ausbildung auch nochmal für alle Berufsgruppen, wie man einsteigen kann, was man dafür braucht, wie so die Prüfungen ablaufen, auch nochmal eine Folge. Also Emily, einfach da reinschauen.
Die nächste Frage kommt vom Jakob, der aktuell noch Sanitäter ist in Schleswig-Holstein und er schaut sich nach einer Notfallausbildung um. Und da hat er eine kleine Kritik und ja, die lese ich euch gerne vor. Und zwar geht es einfach darum, dass der Notfall-Azubi ab dem 18. Monat der Ausbildung als in dem Sinne Rettungssanitäter, also als zweiter Mann, Frau eingesetzt wird. Und das sieht er so ein bisschen im Widerspruch, weil der Azubi ja lernen soll, am Patienten zu arbeiten. Den wiederum alleine hinten beim Patienten zu lassen während der Fahrt zum Krankenhaus, ist natürlich sehr, sehr kritisch aus seiner Sicht. Jetzt ist die Frage an uns, wie wir das sehen. Also wie wir das sehen, dass die Azubis ab dem 18. Monat, also quasi ab Mitte, Ende des zweiten Lehrjahres, als Zweiter eingesetzt werden. Und da habe ich einen Joker mitgebracht, denn die liebe Lara ist heute bei uns. Die liebe Lara hat mit uns Dienst und Lara ist passenderweise im zweiten Lehrjahr und ist bald eigentlich dran, als Zweite zu fahren. Lara, moin. Schön, dass du da bist, erstmal an dieser Stelle. Und erzähl mal, wie siehst du das? Also freust du dich darauf, als Zweite zu fahren? Sagst du, als Dritte wäre es eigentlich cooler? Erzähl mal einfach wirklich deine Meinung.
Ja, also erstmal hallo. Ich freue mich extrem darauf, einfach aus dem Grund, dass man wirklich merkt, was für eine Verantwortung in diesem Job eigentlich steckt und man auch bisschen besser die ganzen Krankheitsbilder erkennen kann und nicht immer nur, sag ich jetzt mal so, die dritte Person ist, sondern man wirklich vollkommen im Einsatzgeschehen einfach drin ist. Also ich verstehe den Punkt, aber man muss auch dazu sagen, gerade bei kritischen Patienten und so weiter ist das ja nicht vorgesehen, dass ich hinten beim Patienten bin, sondern dann sozusagen das Auto fahre. Und ja, also ich freue mich extrem auf die Zeit und das ist ja auch das, worauf man irgendwie hinarbeitet, wenn man endlich die Verantwortung bekommt, die man halt einfach in dem Job dann auch beitragen wird.
Ja, ja. Gefällt mir sehr gut, die Antwort. Und vor allem ist es ja auch so, bei den kritischen Patienten ist es ja dann in der Regel so, dass wir auch einen Notarzt dabei haben. Ne? Und dann ist es wirklich, wenn dein Praxisleiter sagt, hey Lara, das kriegst du hin mit dem Notarzt, der sich ja eigentlich auch auf den Autos auskennen sollte, dass du dann trotzdem hinten beim Patienten bleiben kannst mit dem Notarzt. Weil für alle Maßnahmen, die wir treffen, müssen wir eh anhalten. Und dann kommt dein Praxisleiter auch wieder nach hinten. Also ich finde es schon ein bisschen wichtig, dass du auch die Betreuung von den Patienten lernst, auch während des Transportes. Aber wie du auch sagtest, ne, wenn es jetzt wirklich mal ein kritischer Einsatz ist, wo kein Notarzt dabei ist, genau, dann fährst du das Auto. Dann ist das so. Ja. Ne, und alles Weitere kann man natürlich vor Ort, da bist du dann dran, oder auch im Debriefing machen. Und jetzt muss man wirklich so fragen, fühlst du dich jetzt fit? Also sagst du lieber, okay, 18 Monate reichen? Oder würdest du sagen, ich würde die 2 Jahre eigentlich gerne voll machen?
Also ich muss ja dazu sagen, dass ich ja schon medizinisches Vorwissen habe und dadurch es mir eventuell vielleicht einfacher fällt. Aber ich muss auch sagen, dass wir auch durch unsere Schule sehr gut darauf vorbereitet wurden und die Zwischenprüfung ja bei uns auch aus 3 Teilen besteht und man da einfach sehr gut vorbereitet wird. Und deswegen würde ich aus meiner Perspektive sagen, dass es auf jeden Fall ausreicht. Und ja, desto früher, desto besser eigentlich, weil nur durchs Machen kann man halt einfach auch Dinge lernen.
Ja, ganz genau. Das sehe ich halbtag genauso. Es ist auch immer wieder, ne, ich zitiere wieder den Sammy, es kommt drauf an. Man muss auch immer ein bisschen auf den Einzelfall schauen. Ich kann mich bei dir sehr gut erinnern. Wir haben ja für ein Fallbeispiel wirklich bis zum Umfallen geübt, damit das funktioniert hat. Und du hast es denn ja auch bist da durchgelaufen wie Butter, ne? Also das lief ja grandios denn in der Zwischenprüfung.
Ja, und generell ist es ja auch so, dass wir ja sowieso das Agreement haben, auch mit der ärztlichen Leitung. Man macht ein Vorgespräch, man wird auch als Praxisanleiter ja nochmal dazu befragt, siehst du, dass die Person sich fit fühlt, und die werden nicht einfach so raufgeschmissen, egal was komme, was wolle. Also es ist wirklich auch immer eine Einzelfallentscheidung, deswegen dieses Es kommt drauf an, passt schon ganz gut dazu. Aber ich muss schon sagen, also dadurch, dass sie ja wirklich sehr, sehr oft Wachenpraktikum machen, sich sehr viel beschäftigen und dann eben noch diese Zwischenprüfung machen müssen, wo ja nicht nur ein Fallbeispiel geübt wird, sondern dann einige Sachen noch drankommen. Und wir mit der Schule auch noch sprechen. Also da gibt es ganz viele Riegel, die davor stecken, bevor man da als Azubi schon als zweite Person drauf fährt. Ja, also deswegen lieber Jakob, einfach das vielleicht mal ein bisschen anders sieht. Vielleicht ist es ja bei euch anders. Ne? Vielleicht ist es ja so, dass man draufgeschmissen wird. Da müsste man vielleicht doch noch nach Regelungen suchen.
Liebe Lara, danke, dass du mit teilgenommen hast hier kurz an unserer Folge. Und wir haben noch eine Frage, die Sammy jetzt mal vor.
Genau, der Kenny hat geschrieben. Und zwar hat er geschrieben, ich habe gerade jemanden in Blau zur Klinik gefahren. Mit Bilderbuchsymptomen wie beginnenden Schlaganfall. Also ein 195er Druck, also Blutdruck, gelähmte Gesichtshälfte. Der Patient ist ebenfalls mit Parkinson-Patient und seine Pumpe sollte gewechselt werden. Ich denke mal, sein Herz wahrscheinlich oder Pumpe.
Es gibt so ein für das Parkinson-Medikament gibt es eine Medikamentenpumpe.
Okay. Achso, und seine Pumpe sollte gewechselt werden. Und weil sie nicht mehr so richtig funktioniert.
Seine Pumpe.
Ja, das klingt immer so, sein Herz. Nee, das Herz nicht, die Parkinson-Pumpe. Ja. Da dachte ich auch so, hä? Der sollte eine Herztransplantation bekommen? Oder? Ja. Um das Medikament wegen seiner Parkinson zu spritzen. Ah, jetzt, da steht es ja auch drin. Nun, auf jeden Fall kurz und knapp, da hat die ZNA, also die Zentrale Notaufnahmeschwester, mich angepumpt, weil sie der Meinung ist, das läge am Parkinson und den fehlenden Medikamenten, dass er solche Symptome hätte und gar nicht hier sein müsste. Ja? Der Patient wurde auch immer verzögerter in der Antwort, ja? Also noch weitere fortschreitende neurologische Defizite. Was denkt ihr? Wie hättet ihr das bewertet? Wir hatten den Patienten heute schon mal auf dem Auto, aber da war er wieder vor topfit. Also erstmal spannend, dass du vor allen Dingen den Patienten zweimal hattest, sodass du sehen konntest, wie sein eigentlicher, in Anführungsstrichen, Normalzustand, Status quo ist. Generell können wir im Rettungsdienst nicht unterscheiden, ob das jetzt ein Parkinson-Schub ist, ob das möglicherweise ein neurologisches Defizit ist, ob das ein Schlaganfall ist. Wir gehen immer vom Worst Case auf, daraus sind wir trainiert. Und wenn wir die Patienten nicht weiter kennen, wenn wir auch keine Vorgeschichte haben oder keine digitale Patientenakte zum Beispiel, wo sowas ja vielleicht drin steht, dass er Gesichtslähmungen ähnliches hat, ja, dann nehmen wir ihn mit, erstmal mit dem Verdacht Schlaganfall. Ja? Und dieses Abwandeln von, ja, das könnte auch nur Parkinson sein, das ist wirklich eine ganz schwierige Kiste, da einen Patienten zu Hause zu lassen und das einfach irgendwo abzutun. Weil letzten Endes, der Patient hat euch ja nicht gerufen, weil er das kennt und einfach noch gerne jemanden zum Betüdeln hätte, sondern er hat einen gerufen, weil er das eben nicht kennt, weil er jetzt akute Hilfe braucht. Und ich glaube, gerade Menschen mit solchen Erkrankungen und auch anderen Erkrankungen, die das von ihr nicht kennen und jetzt in Not geraten, die sollte man durchaus ernst nehmen, das nicht immer auf irgendeine Vorerkrankung schieben, die schon existiert.
Richtig. Und das ist schlussendlich genau wie du gerade sagtest, das muss abgeklärt werden, vor allem wenn du diese Bilderbuchsymptomatik hast, dann wird daraus ein Stroke oder ein Cold Stroke angemeldet. Und dann müssen das die Neurologen vor Ort entscheiden. Wenn der Neurologe sagt, hey, das ist eindeutig aufgrund des Parkinsons, dann ist es okay. Mhm. Ne, wenn man das feststellen kann durch Bildgebung, sonst was, ist völlig fein. Aber du hast in meinen Augen alles richtig gemacht und bist mit Blau da mit Stroke-Verdacht hingefahren, also Schlaganfall-Verdacht, und dann ist das völlig okay und ich hätte es nicht anders getan.
Ich kenne das auch durch Neurologinnen und Neurologen, die einen dann teilweise auch entgegensetzen und dann eben sagen, ja, das ist aber nur ein Infekt oder das ist nur ein Parkinson-behaft, was auch immer, würde ich mich gar nicht drauf einlassen auf die Diskussion. Ne? Generell würde ich sagen, hier Patient, dann bitte beweisen Sie das Gegenteil. Meine Aufgabe ist es, den Patienten ins Krankenhaus zu bringen, herauszufinden, ob das eben die Erkrankung ist. Richtig. Wenn ich das nicht eindeutig identifizieren kann, ist es an euch. Das ist meine Aufgabe. Fertig. Also die Diskussion, das auch bitte nicht so zu Herzen nehmen.
Wie sagte meine Mentorin damals in der Notaufnahme immer, und man hat auch immer Läuse und Flöhe.
Ja.
Das ist gut. So eine, finde ich, passende Frage, so ein bisschen, das war, glaube ich, aus Folge von unserer letzten, als Frage von unserer letzten Folge, so rum. Da geht es um eine Skoliose quasi, ne? Also was ist, wenn man Skoliose hat, wenn wir Patienten mit Skoliose haben? Und da gibt es ja Patienten, die durchaus diese Korsetts tragen. Und wie das denn so ist, ne? Gerade wenn man EKG schreiben muss oder wirklich auch ausgiebiger untersuchen muss mit Auskultation der Lunge, des Abdomens und so weiter. Wie machen wir denn das? Ne? Also man braucht ja quasi lange, das aufzumachen. Und das Korsett liegt ja auch sehr, sehr eng am Körper. Wie machen wir das? Wie lösen wir das? Ja, also schlussendlich ist es einfach so, wenn wir sicher sind, dass wir zum Beispiel ein 12-Kanal-EKG brauchen, dann muss dieses Korsett eben halt auch mal ab. Dann muss es geöffnet werden. In der hoffentlich kann man es vorne öffnen, aber wir müssen irgendwie eine Brustwandableitung kleben. Das geht dann nicht anders. Das EKG, da kann man an die Extremitäten gehen, da kommt man gut dran. Ne? Aber für alles andere, ja, dann muss dieses Korsett ab. Natürlich muss man schauen, wenn der Patient wach ist, kann man das mit dem Patienten zusammen machen. Dass da auch irgendwie eine bequeme Position gefunden wird und so weiter. Der Patient kennt sich am besten mit seinem Korsett aus. Ist der Patient bewusstlos? Ja, dann wird es halt aufgemacht. Dann muss das eh aufgemacht werden, weil das ist viel zu eng. Das kann natürlich auch die Atmung beeinträchtigen. Und dann ist auch da wieder Airway first. Von daher...
Ja. Genau, also generell ist es nicht so, dass wir immer alles abreißen, nur weil wir den Patienten untersuchen wollen. Ich finde, da sollte man auch immer auf so eine Vorerkrankung gerade dahingehend nochmal drauf achten. Ich finde auch ALS zum Beispiel eine ganz, ganz schlimme Krankheit, die sehr weit fortschreitet und sehr schnell fortschreiten kann. Auch immer spannend für den Rettungsdienst, weil du immer mit gewissen Stadien zu tun hast und auch da auf die Gegebenheiten eingehen musste einfach, die das so mit sich bringt, ne? Je nachdem, wie weit fortgeschritten es ist und auch darauf eingeht. Also jede Vorerkrankung hat immer so ihre kleinen Eigenarten, jetzt mal vom Blutdruck und ähnlichem abgesehen. Und darauf einzugehen, darauf werden wir natürlich auch trainiert. Dafür sind vor allem Rettungswachenpraktika, auch für die Azubis, ganz wichtig, um genau das kennenzulernen, weil das lernst du nicht alles in der Schule. Es bringt dir vor allen Dingen nichts, das alles durchzupauken in der Schule, weil das musst du sehen einmal. Das musst du erkannt haben. Skoliose ist ja so diese, also weil wir heute ja auch in einer Einsatzstory-Folge sind, sind auch Nicht-Fachkräfte dabei. Das ist so eine massive Verkrümmung der Wirbelsäule, die so seitwärts geht. Das sieht so ein bisschen schlangenmäßig manchmal oder Schlangenlinie aus. Und das sorgt eben für eine Instabilität des gesamten Torsos. Ja, und das versucht man eben mit einem Korsett zu stabilisieren.
Ja, ist auch spannend. Ich habe das auch einmal erleben müssen, dass ich dieses Korsett öffnen musste. Für mich fast ein Ding der Unmöglichkeit. Wir mussten auch ein bisschen rabiater rangehen, ehrlicherweise. Und dann habe ich heute erfahren, dass diese Korsetts auch gar nicht so günstig sind. Ne? Also ist ja am Ende ein Medizinprodukt. Das ist schon sportlich teuer.
Aber eben für den Notfall muss man halt im schlimmsten Fall auch aufschneiden. Ne? Auch wenn man es ungerne macht. Aber wenn es um Notfall geht, da kennt man nichts. Das kennt ihr ja auch. Wir sagen ja auch immer, egal, wenn jemand bewusstlos ist, dann macht man nur noch Atmung prüfen. Und wenn die Person atmet, stabile Seitenlage, wenn nicht, das ist egal, ob da das Bein gebrochen ist oder sonst was. Außer eben Ausnahme schwerste Blutungen, die dazu führen können, dass ein Kreislaufstillstand herkommt. Dann muss man die erstmal beheben. Ja. Aber ansonsten kennt ihr das auch. Da wird dann einfach nur noch dieses Schema abgearbeitet und dann gucken wir mal weiter.
Und zum Abschluss der Einsendungen haben wir noch eine ganz, ganz tolle Einsendung bekommen vom Sven. Der schreibt nämlich, moin liebes Retterview-Team, würdet ihr bitte den Notfall- und Rettungssanitätern aus Ochtrup in Westfalen meinen Dank aussprechen? Zuerst haben sie meine krebskranke Mutter auf die Palliativstation gebracht, knapp einen Monat später haben sie meinen Vater nach einem schweren Sturz versorgt. Ohne euch hätte ich beide Eltern verloren. Sven, das machen wir sehr gerne. Also liebe, liebe Grüße und ein großes Dankeschön nach Ochtrup an den Rettungsdienst. Vielleicht hört das ja jemand aus dem Bereich oder kann das so ein bisschen weiterleiten. Das wär ganz toll. Ihr habt den Sven damit so viel Last genommen und er möchte sich einfach bedanken bei euch.
Genau. An der letzten Stelle, bevor es da gleich eine ganz, ganz kurze Holy-Pause geht, auch hier nochmal, wir haben in die Shownotes einen kleinen Aufruf gestartet. Ein Kollege ist wieder, also nicht wieder. Ein Kollege ist an Knochen. Oh Gott, nee, scheiße, jetzt muss ich nochmal nachgucken, was das war.
Ich weiß es nicht.
Ein Kollege aus unserer Blaulichtfamilie ist an einer schweren Krankheit erkrankt und braucht hier auch wieder eine Knochenmarkspende. Dementsprechend ist es wirklich wichtig, sich bei diesem Blinken zum Beispiel anzumelden, aber eben auch bei allen Knochenmarkspendekarteien. Es tut wirklich was Gutes und wenn ihr der oder die Spenderin seid, keine Angst, ihr werdet vorher dennoch gefragt, also ihr seid nicht verpflichtet, da jetzt sofort loszulegen, aber es würde diesem Kollegen wirklich helfen, deswegen klickt auf den Link, registriert euch, lest euch das durch, es kann nicht nur dieses Leben, sondern auch viele, viele anderen retten und dementsprechend einfach mal kurz unten draufklicken, wir packen euch das sehr, sehr gerne auch nochmal in die Shownotes und natürlich auf unsere Webseite.
Richtig. Ich bin übrigens schon Jahre bei der DKMS registriert. Ich hatte sogar mal einen Anruf, der kam dann auf einmal so wirklich abends. ob ich mal nicht Zeit hätte, morgen spontan ja meinen Arzt aufzusuchen, weil die dann Blut abnehmen wollten. Mhm. Und dann das ging dann auch alles relativ schnell. Aber leider war ich dann kein geeigneter Spender.
Genau, und ansonsten heißt es aber Stäbchen rein Spender sein.
Genau. Ja,
also das kann auch ganz einfach mit einer Speichelprobe erstmal rangehen, da ist man schon registriert und dementsprechend tut das dann nicht mal weh am Anfang. Ne? Und die Blutentnahme, ja Gott, der kleine Pieks. Ne? Genau. Aber dafür rette ich ein Leben. Oder richtig, vielleicht zwei oder drei. Also das wäre auf jeden Fall toll. Mike?
Wir müssen euch jetzt nochmal was ganz, ganz Tolles erzählen, nämlich von unserem Partner Holy. Bevor wir in die Werbung gehen, Holy feiert 4. Geburtstag. Und Holy hat sich da schon ziemlich geile Sachen ausgedacht.
Auf jeden Fall, da gibt es so eine richtig tolle Geburtstagsbox erstmal. Die kann man sich bestellen, die ist wirklich limitiert. Und sie hat sogar eine eigene Nummer drauf. Also sprich, da kriegt man diese Box und es gibt so eine limitierte Auflage mit nummerierten Paketen, mit einem ganz fancy Shaker. Zeigen wir euch natürlich bei uns in der Story, beziehungsweise auch noch im Reel. Da schmeißen wir das noch auf unsere Profile auf Instagram mit drauf. Und dieser Shaker sieht schon toll aus. Und es gibt natürlich auch wieder eine spezielle Geschmackssorte, die mein neuer Favorite werden könnte. Und zwar ist es ein Litschi-Geschmack.
Ja, ich finde es sensationell. Und auch da braucht man, man kennt es ja, wir haben ja die großen Shaker auch da. Und selbst da reicht auch so ein Löffel, um wirklich, ich finde den Geschmack sehr, sehr gut. Der ist erfrischend. Ich finde, er passt jetzt richtig gut auch in den Sommer. Und vor allem, ja, bringt ein bisschen Energie, er hält auch wach. In dieser Box ist, was immer schon ausverkauft war, der Strawberry Shark aber drin, ne, direkt. Und wenn man den damals schon mochte, könnt ihr ihn hier nochmal jetzt hoffentlich ergattern. Denkt dran, es ist wirklich limitiert auf nicht ganz 10.000 Boxen und die werden sehr, sehr schnell sehr, sehr weg
schnell,
sein.
Sehr schnell, wirklich, ja. Und der Strawberry Shark hat auch eine eigene Holy Geburtstagsverpackung. Ne?
Genau.
Sonst ist der, glaube ich, normalerweise blau. Richtig. Und diesmal auch in so einem ganzen, also lasst euch einfach überraschen, guckt euch an, der Shaker ist ganz toll, den musste ich auch gleich bei mir zu Hause aus der Hand geben. Ich durfte den leider nicht mit auf Arbeit nehmen, weil ich habe ja schon meinen großen, genau. Aber könnt ihr auf jeden Fall holen und natürlich wie immer mit dem Code RETTERVIEW 10% Rabatt, damit unterstützt ihr uns, damit der Podcast kostenlos bleibt und ihr holt euch was Tolles nach Hause.
Richtig. Und zusätzlich könnt ihr mit dem Mix and Match, was Holy jetzt nochmal wirklich voranbringen möchte, auch nochmal zusätzlich Geld sparen. Also neben RETTERVIEW mit den 10% könnt ihr zum Beispiel bei einem Mix and Match, also ihr nehmt einfach zwei Sorten, zwei Tabs und spart einfach da insgesamt auch nochmal 10% drauf plus unsere 10%. Ne? Also das lohnt sich dann schon. Damit unterstützt ihr uns, wie Christoph gerade gesagt hat, und lasst es euch schmecken. Vielleicht kriegt ihr einen der Boxen, teilt es uns gerne mal mit, schickt uns ein Foto auf Social Media, freuen wir uns auch.
Und mit so einem kleinen Holy Shake würde ich sagen, Mike, gehen wir jetzt voll in unsere Einsatzgeschichten. Es ist soweit und wir erzählen euch mal, was bei uns wieder passiert ist. Mike, es ist wieder viel passiert und vor allen Dingen durften wir ja 2 Tage sogar zusammenfahren. Ja? Und eine Tagschicht davon. Ich habe aber auch ein bisschen vorgelegt, du hast natürlich auch auf sowohl NEF als auch RTW dir wieder ein paar Einsatzstories angelacht.
Ich habe mir ein paar Einsatzstories angelacht, habe mir aber mal vorgenommen, jetzt nicht immer so krasse, ausgiebige Einsätze nehmen, sondern ich werde mal über die Einsätze berichten, die wir beide erlebt haben in unserem Tagdienst. Mhm. Denn die waren schon, sagen wir mal, ja, aufregend, gewöhnungsbedürftig. Es war irgendwie alles dabei. Und werde ich neben deinen Storys, die du gesammelt hast, finde ich auch mal, auch das ist der Rettungsdienst. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass wir auch das einfach mal darstellen.
Ja, na klar. Also und es war jetzt wirklich nichts ein Highlight, aber die Menschen, die wir dort getroffen haben, die waren schon putzig. Einige auf jeden Fall. Ne? Es fing gleich an mit so einer älteren Dame, die habe ich in mein Herz geschlossen.
Ja, die war ganz toll und die war auch schon deutlich über 90. Hat ihren Mann noch so richtig sensationell gut im Griff gehabt in der Wohnung. Also das Highlight war, er musste ihr Socken suchen und fing immer, ich weiß gar nicht, wo deine Socken liegen. Und dann haben wir beide zusammen, der Mann und ich, an dem Schrank gestanden, haben die Socken gesucht. Sensationell. An dieser Stelle, ich habe sie auch mein Herz geschlossen.
Mike, der Sockenkönig, ja.
Ja.
Und wie du sie ihr angezogen hast.
Ja.
Ich war begeistert.
Und was ich sehr schön fand, also genau, das Meldebild war Zustand nach Sturz, Armverletzung. Und wir kamen an, haben dann auch das Unheil relativ schnell gesehen. Die hat sich wirklich eine ordentliche Risswunde am Arm zugezogen, also locker 10, 12 Zentimeter, sehr, sehr tief. Ich konnte wirklich bis auf den Knochen runtergucken. Ich dachte auch ganz kurz, das könnte eine offene Fraktur sein. Aber es war am Ende ein riesen Blutkoagel mit Fettgewebe, was wirklich doll rausgeguckt hat. Also erstmal, ups. Ja, hat auch noch sportlich geblutet, das haben wir also primär natürlich versorgt. Ansonsten, ja, war nichts weiter. Und die guckt uns auch an, ja, Muss das vielleicht genäht werden? Ja, doch schon. Ne? Also sie haben auf jeden Fall einen Transport mit uns gewonnen. Ja, aber ich komme gleich wieder nach Hause, oder? Ach Gott, so eine sind sie ja,
also ich kann es verstehen. Ich meine, das Wetter war toll, 25 Grad, da möchte man nach Hause gehen, noch rausgehen. Ja.
Und das war insofern wirklich, die hatte nichts anderes als diese Blutung am Arm. Das ist völlig fein, auch dass wir da sind, ganz ohne Frage. Und dann dieses Zocken suchen, das war so toll. Und die Patientin hat uns darum gebeten, dass wir sie mit dem Vornamen ansprechen.
Ja,
ich
kann mich an den Namen noch erinnern, aber wir werden natürlich aus
Datenschutzgründen. Ich fand das aber nicht so sagen, schön, aber wie die klein die Welt ist, die Patientin kannte meine Oma. Das war ne, aufgrund einer sportlichen Vergangenheit quasi. Stimmt. Und dann haben wir da während der Fahrt so richtig schön Schnack gehalten. Und dann konnte ich mit meinem Angeberwissen zu Weltrekorden, die 86 in Canberra bei den Weltmeisterschaften gelaufen worden sind, noch ein bisschen hinterhauen. Und dachte ich, ja stimmt, daran erinnere ich mich noch. Sag, guck mal.
Ja, wir sind auch noch gemeinsam runtergelaufen und sie lag da auf der Trage und ich saß ja vorne, hab den RTW gefahren. Und da fangen die sich da an, über 100 Meter Sprints zu
400 Meter an dieser Stelle.
Oder auch das. Ja. Und ob man die und die kennt, ich dachte so, Mike, ganz ehrlich, die hat so viel erlebt, die hat so viele Menschen getroffen, den wird sie doch nicht kennen. Und dann kennt die die auch noch. Ich weiß nicht, ob sie einfach nur ja gesagt hat, um sich zufrieden zu stellen.
Wir konnten auch sie hat es bestätigt, weil sie ja den Trainer auch kannte und da ja ihr Mann ehemals auch Trainer war und die kannten sich. Also die Brücke wurde relativ schnell gebaut.
Die Welt ist einfach so klein.
Ja,
oder?
Es war total spannend.
Aber das ist auch immer schön. Und vor allen Dingen, man muss auch sagen, wenn man solch alte Leute trifft, ja, die noch so fruchtig sind und sich an alles erinnern können, das ist ja auch ein Geschenk immer. Mit denen kannst du, also eigentlich könntest du mit denen noch weiter erzählen.
Ich hätte bis 20 Uhr durchziehen können.
Meine Standardfrage ist auch, was haben sie früher mal beruflich gemacht?
Ja.
Ne? Und da kommt ja wirklich alles raus. Vom Brückenbauer, Architekten zu Bürokraft, bei uns natürlich auch ganz viel Werftmitarbeiter und viele, die im Fischhandel oder ähnliches auch gearbeitet haben, Tischler. Also da haben wir wirklich alles dabei und es ist manchmal ganz spannend zu hören. Ich hatte auch mal eine ältere Dame, die ist 105 geworden und die war noch ganz klar im Kopf. Ne? Die hat mir tatsächlich auch noch aus Kriegszeiten erzählt. Ja. Also ganz erschreckende Geschichten teilweise. Und eine andere wiederum hat erzählt, die hat kaum was davon mitbekommen. Klar, es war Krieg und es war alles und ganz krass. Aber die hat dann eben auf dem Dorf irgendwo gewohnt. Da war nicht so viel zu sehen. Klar, die Flieger irgendwo. Aber das, echt, wenn ihr so eine Leute noch treffen könnt und mit denen ein bisschen quatschen könnt, nutzt die Zeit. Gerade auf dem Land hast du natürlich ein bisschen mehr Zeit auch zu quatschen. Und unterhaltet euch mit denen nicht nur über das Medizinische, sondern vielleicht auch einfach mal über ihr Leben.
Was mir gerade einfällt, das ist nicht direkt eine Einsatzstory, aber da haben wir noch nicht zusammengearbeitet, auch noch nicht keinen Podcast gemacht. Da hast du mich aus dem Nichts angerufen, weil du bei einer sehr, sehr guten Freundin meiner Oma im Einsatz warst.
Ach Gott.
Den Vornamen darf ich nennen, Marianne.
Ja.
Ich glaube, die hatte eine Kopfverletzung damals.
Oh Gott, das ist schon.
Da hast du so angerufen, weil sie dann gleich sagte, ich kenne noch jemanden, den Mikey, und da wusstest du auch gleich, wer gemeint ist. Yeah. Und ich habe sie ja dann 2 Wochen später besucht zu Hause. Ich wusste immer noch, wo sie wohnte. Und die hat sich so gefreut. Ich habe die, weil meine Oma leider schon für mein Dafürhalten sehr früh verstorben ist, ist dieser Kontakt leider Gottes auch abgebrochen. Und über 20 Jahre später habe ich sie dann besucht. Die hat sich kein bisschen verändert. Ich angeblich auch nicht, verstehe ich immer nicht diese Aussage, aber ich war damals 14, als meine Oma verstorben ist. Ja, und bin dann wirklich knapp 20 Jahre später habe ich sie besucht. Wahnsinn, das war so schön. Ich habe sie geliebt. Das war eine ganz tolle Nachbarin meiner Oma. Auch so können Einsatzstories sein. Ne? Also das ist so einfach was ganz Kleines. Und denkst, hey, klar, den rufe ich mal an. Also wenn sie den kennen, mache ich das gerne. Natürlich, ich habe die Nummer zufällig.
Das ist herrlich. Also man lernt auch manchmal werden auch Namen von Rettungsdienstlern genannt. Und dann ruft man schon mal gerne an, natürlich in Absprache mit dem Patienten und versucht auch mitzuteilen, wenn das gewünscht ist, um da natürlich auch seine Vitamine spielen zu lassen. Zu sagen, hey, also ich habe da gerade jemanden reingefahren. Folgendermaßen, so sieht's aus. Keine Sorge. Das hilft natürlich auch immer ungemein. Und ja, ist auch immer süß, wenn man sowas zusammenkommt. Und jetzt sitzen wir hier und quatschen und fahren miteinander Einsatz. Ich war ja auch ohne dich mal unterwegs und hatte eine ganz interessante Story. Wir hatten so ein bisschen Allergietag. Ja, es ist ja Sommer, es fängt an, hatte aber nichts mit Insekten und Ähnliches zu tun. Wir hatten einen Fall und zwar in einer Arztpraxis und diese Dame, die musste lokal betäubt werden. Und das Problem an dieser ganzen Sache war, erstmal, sie war wegen der Betäubung allergisch oder hat eine allergische Reaktion geschoben. Allerdings hat sie die schon mal bekommen, so eine Betäubung, da war das nicht so.
Okay.
Sie ist aber komplett multiallergisch. Also sie spricht auf so viele Sachen mit einer Histaminreaktion sofort an, dass sie selbst sagt, sie traut sich mittlerweile schon gar nicht mehr, irgendein Medikament zu nehmen oder noch irgendwelche Nahrungsmittelexperimente zu machen. Und ich war noch relativ jung, da es tat mir so ein bisschen in der Seele weh, weil also sie war vollkommen, sie lebt damit schon länger und auch in der Familie ist das wohl so ein bisschen ausgebrochen, also so, da war das so ganz toll und ich finde das nur, ich habe sie dann auch einfach gefragt, wie ist denn das für sie? Ich meine, wenn sie später mal Medikamente brauchen, auch dauerhaft, das ist ja für sie andauernd ein Lebensexperiment, da irgendwas zu nehmen und sie sagt auch mittlerweile, egal was mir die Ärzte empfehlen, ich lehne das schon mittlerweile ab, dann ist es halt so in meinem Leben, dass ich das zwar brauche, aber halt nicht nehmen kann, weil ich möchte nicht nochmal so eine Situation immer wieder erleben mit irgendwelchen allergischen Reaktionen. Und dann ist es ja auch bei ihr wirklich so ein Glücksspiel. Mal reagiert sie auf irgendwas, mal nicht. Ich möchte behaupten, dass auch eine kleine psychische Komponente mit dabei war. Das hat sie auch nicht abgestritten und das konnte ich mit ihr auch ganz offen kommunizieren. Aber wir konnten uns dahingehend auch unterhalten. Aber der Arzt, der sie ja in Behandlung hatte, der hat sich natürlich schon sehr erschrocken und sagte auch, er muss sich jetzt in den nächsten Behandlungen wirklich überlegen, ob er da noch irgendwie mit irgendwas rangeht. Ne? In diesem Fall war es zum Beispiel ein Zahnarzt und da musste auch was gemacht werden. Das konnte er natürlich jetzt nicht beenden und sie lebt jetzt weiter halt mit den Schmerzen dort im Mundraum, weil das einfach nicht behandelt werden kann ohne örtliche Betäubung zum Beispiel.
Ja.
Und schon schwierig. Ne? Also wir haben natürlich ganz normal reagiert. Wir haben unsere Tavigil gegeben. Epinephrin war nicht notwendig. Die war schon gut vorbehandelt durch den Zahnarzt. Er hat gleich drauf reagiert, hat gleich die Füße hochgemacht und so weiter und gekühlt. Und es lief auch ganz gut. Wir sind noch mit Prednisolon rangegangen. Und das hat auch schon ganz gut gereicht. Die Atemwege sind nicht zugeschwollen. Das war nur so ein Kribbeln in den Fingern, obwohl das auch so hyperventilierend war. Könnte auch darauf schließen, dass sie sich da ein bisschen reinsteigt. Aber ganz ehrlich, wenn man weiß, man ist so multiallergisch, ja, dann würde ich auch irgendwann auf alles reagieren, auf meinen Körper jedes Mal hören, wenn ich irgendwas zu mir nehme. Das stelle ich mir ganz schrecklich vor, ganz ehrlich.
Absolut. Also das möchte ich mir auch nicht vorstellen. Und vor allem, das ist ja dann sind auch die Patienten, bei denen wir natürlich öfter sind. Dann liest man auch den Namen und dann wieder allergische Reaktionen. Ich so, aha. Na, auf was denn diesmal? Ne? Und ich habe mir das mal von meiner Zahnärztin erklären lassen, genau das, was du gerade schilderst, dass auch sie Patienten hat, bei denen sie immer, die nehmen schon ihren EpiPen mit, weil das wirklich, mal reagieren sie, mal nicht. Sie hat mir das so begründet, dass von den kleinen örtlichen Betäubungsmedikamenten die Trägerlösungen durchaus mal unterschiedlich sein können. Dass die Vermutung naheliegt, dass man auf diese Trägerlösung oder auf eine bestimmte Trägerlösung in der bestimmten Konstellation, wie auch immer, eben allergisch reagiert.
Spannend, oder?
Das war die Begründung der Zahnärzte, die ich spannend fand. Ich sage, aber kann man das denn nicht eruieren? Nee, das ist gar nicht so leicht, weil die Trägerlösung oftmals immer nur, keine Ahnung, ich bin kein Pharmazeut, aber nur in einer minimalen Molekülkette, wie auch immer, nur verändert ist und das dann quasi für eine massive Histaminausschüttung sorgt.
Ja, also auf jeden Fall toll. Ja. Da möchte ich auch nicht in der Haut desjenigen stecken, der sie behandelt.
Das fand ich sehr spannend. Allergietag ist auch immer.
Ich hatte sie auch noch gefragt. Sie hatte auch Bauchschmerzen und so krampfartig, sagte sie. Und dann habe ich gesagt, na, wie sieht's denn mit Buscopan jetzt aus? Sagt sie, nee, hören Sie bloß auf, machen wir einfach nicht. Kommen Sie, wir machen jetzt keine Exoisten-Ordnung, dann müssen Sie aber die Schmerzen ertragen. Ne? Also unser Notarzt war ja auch mit dabei. Der hat auch gesagt, wir lassen das einfach sein. Ich habe sie nur noch angeboten, aber sie sagte, nee, komm, wir machen das wirklich nicht. Also da war auch kein Rankommen, ist auch in Ordnung. Und bevor wir dann auch irgendeine weitere allergische Reaktionen
haben. Ja, spielt der hier immer sofort. Was mache ich? Das EP hätte ich, glaube ich, immer schon in Bereitschaft.
So. Ja, das ist auch vollkommen verständlich. Ja.
Ich möchte einen Einsatz, das war wirklich aus unserem letzten Dienst, der mich sauer gemacht hat. Mich auch ganz ehrlich und über den muss ich auch erzählen und ich finde auch, das sind Dinge, die wir nach außen tragen müssen. Da wurden wir gerufen zu einem älteren Herrn aufgrund Übelkeit erbrechen. Das war das Stichwort. Und wir kriegen schon einen ganz, ganz zaghaften Anruf von der Leitstelle. Ich glaube, das ist nichts für euch.
Ach,
aber nichtsdestotrotz, die haben jetzt ein paar Schlagwörter genannt, weshalb der RTW kommen muss. Sag, alles gut, da fahren wir natürlich hin. So, dort angekommen liegt ein Mann, wirklich, also ich sag mal, ein bisschen angeschlagen aussehend im Bett. Guckt uns an und sagt, was wollt ihr denn jetzt hier? Ich sag, oh, das wird interessant. Weil die ganze Familie war nämlich auch da in dieser Wohnung. Und dann fingen sie an zu berichten. Ja, er habe zweimal erbrochen. Und das sah schon gallig aus. Haben wir in den Eimer geguckt, weil die haben das netterweise für uns aufbewahrt. Ja.
Kleckerbeträge.
Genau. Durch Kleckerbeträge guckt, jupp, ist gallig. Und jetzt? Das war meine erste Reaktion. Das tat mir im ersten Moment auch ein bisschen leid, weil Die erwarten natürlich, dass da jetzt hohe Medizin betrieben wird, hatte ich das Gefühl. Und ich war halt komplett nicht geflasht. So. Naja, und dann, ja, nee, also Krankenhaus und so, aber er will nicht ins Krankenhaus.
Das hat er auch ganz vehement gesagt.
Ja, und sagt, okay, und was sollen wir jetzt hier? Also ich hatte das wirklich so, boah, was ist jetzt hier gerade das Problem? Ich verstehe es nicht. Ja, dann ging es aber erstmal ein bisschen los. Dinge, die mich dann so ein bisschen auch echauffiert haben, bis sie ihn fertig gemacht haben. Ja, ja, er hat zweimal erbrochen. Dann haben wir ihm ein Zäpfchen Womex gegeben. Ein Zäpfchen? Ja, ja, ein Zäpfchen. Das
ist ein Antibrechmittel Womex übrigens.
Genau. Ja. Und dann hat er aber gleich nochmal erbrochen. Dann haben wir ihm gleich das zweite Zäpfchen hinterher geschoben. Wow. Warum? Also wirklich. Ja. Also, okay.
Also ich kann es immer wieder nur sagen, Leute, Packungsbeilagen sind nicht dafür da, damit es besser verpackt ist, das Medikament, sondern damit man sich das durchliest, wie lange dauert es, bis das wirkt und so weiter, wie viele darf man pro Stunde, pro Tag einnehmen, ja, aber da immer nur symptombehaftet einfach mal was reinschieben, das kann auch mal nach hinten losgehen.
Richtig, und Patient sagte mir dann mehrfach, er ist einfach müde und möchte schlafen. Kann ich verstehen, nach einer doppelten Dosis Vomex. Weil Vomex hat dort keine Nebenwirkung, was gerne mal genutzt wird, aber ist so ein bisschen eine sedierende Nebenwirkung, ne? Aber also, dass die einfach müde macht. Und da hatte ich so, was ist denn jetzt hier los? Und naja, er hatte minimal erhöhte Temperatur. Wir haben seine Vorerkrankung gecheckt, sodass Paracetamol von der Apotheke super gepasst hat, um seinen mutmaßlich beginnenden gastrointestinalen, also Magen-Darm-Infekt, so ein bisschen einfach zu behandeln. Gegebenenfalls mit dem Hausarzt alles Weitere. Und wenn gar nichts geht, dann mit dem kassenärztlichen Notdienst. Und dann kam die Aussage und die hat mich kurz an den Rand, ich war kurz davor, wirklich sauer zu werden. Du hast mich sehr gut aufgefangen, weil du hast das mit mir erledigt. Dass dann die Angehörige sagte, naja, aber wir wollen jetzt über Ostern alle wegfahren. Und dann ist ja keiner hier. Ich sag, ach guck mal, ihr wollt Oppi also abschieben, weil ihr in Urlaub fahren wollt. Verstehe.
Ist deine Mutmaßung zu wissen gewesen.
Meine aber sorry,
auch.
Aber ja.
Meine aber auch. Ich habe das aber nicht so geäußert. Ich habe einfach nur gesagt, also nur um den Werdegang jetzt mal. Wir würden ihn jetzt mal hypothetisch mitnehmen. Was wird passieren? Er würde vielleicht eine Infusion bekommen. Es wird vielleicht nochmal ein Blutbild gemacht werden und so weiter. Ja. Aber wenn da alles schick ist, wovon ich hier ausgehe, weil dieser Mann ist ja eigentlich sonst in Anführungsstrichen fit, außer dass er jetzt hier einen Infekt eben hat, wahrscheinlich gastrointestinal, wird der wahrscheinlich nach 2, 3, 4 Stunden wieder entlassen. Das heißt, er landet auch wieder hier zu Hause. Er hat einen Pflegegrad 3, okay. Mhm. Das heißt, er wird noch nach Hause gebracht, aber dann liegt er wieder hier. Das heißt, das Problem, was Sie jetzt hier gerade geschildert haben, wird weiterhin bestehen. Da waren die ganz erschrocken.
Ja.
Dass man, ach, der bleibt nicht da? Nein. Tut mir leid, also es ist keine Pflegeeinrichtung, ja, und die Notaufnahme wird das Nötigste nur tun, ihn zu stabilisieren. Den Rest macht der Hausarzt bzw. die Angehörigen. Genau. Da waren die so ein bisschen, also da schüttelte die Tochter schon mit dem Kopf und hat das ganze System in Frage gestellt, wo ich so dachte, na gute Frau, aber was stellen Sie sich denn jetzt hier vor, was wir hier auch machen, beziehungsweise die Notaufnahme? Ne? Ja. Und er hatte das ja schon seit 1, 2 Tagen und da hat man selbst den Hausarzt nicht konsultiert. Und da haben wir aber trotzdem gleich wieder eingefangen, gut zugeredet. Die 116, 117 ist auch da. Ab 19 Uhr könnten Sie an diesem Tag da auch anrufen. Gar kein Problem. Helfen da auch weiter. Der Sohn ist, glaube ich, schon losgelaufen, hat schon ein Paracetamol geholt als Fiebersenker und zum Beispiel. Genau, das haben die alles aus eigenen Stücken gemacht. Da haben wir nichts zugetan. Ne? Nee. Das haben die einfach, ich gehe jetzt los, hole Paracetamol und hole mir auch Vomex. Ach, das gibt's auch für den Mund. Ja, okay, dann hole ich mir das auch. Gut. Und dann war auch ein gemeinsamer Transportverzicht hier in Absprache.
Also genau, schlussendlich muss ich sagen, ABCD war komplett stabil, absolut. Da war nichts auszusetzen, Blutzucker, Kreislaufwert, das war alles fein, sodass wir auch guten Gewissens ihn zu Hause lassen konnten. Ja,
Temperatur etwas erhöht, was
genau, was ich gesagt hatte. Ja, aber das ist so und das war meine Mutmaßung. Ich finde, ich hatte auch genug Indizien bzw. Beweise, die meine Mutmaßung bestätigen. Und das ist leider wirklich genau das, was wir gerade um die Weihnachtszeit immer wieder häufiger erleben, dass pflegebedürftige Angehörige, und das war er ja nicht mal, er war nicht pflegebedürftig, der hat da halt einfach gewohnt. Der hat die Medikamente, die er braucht, gestellt bekommen von dem Pflegedienst.
Genau.
Ansonsten hat er da gelebt, in der Wohnung. Aber das erleben wir leider immer wieder, dass pflegebedürftige Angehörige über die Feiertage, und ich sage das ganz groß, abgeschoben werden sollen. da wird sich irgendwas ausgedacht, damit die irgendwie der Notaufnahme landen, in der Hoffnung, die bleiben 3, 4, 5 Tage über Weihnachten im Krankenhaus. Mhm.
Ich möchte jetzt nicht sagen, dass, also die möchten sie nicht abschieben, klingt ein bisschen böse, klingt wie als für immer weg. Ne? Nee, nein, aber so von wegen in eine schnell mal Pflege geben, weil das der einfachste Weg ist. Genau. Ne? Und es gibt aber andere Lösungen, wie Kurzzeitpflegen zum Beispiel, immer mal umhören, wenn man sowas braucht, also auch als Tipp geben, wenn man wirklich sich da nicht sicher ist, und ich möchte denen jetzt erstmal keine böse Absicht unterstellen, sondern dass die sich einfach Sorgen um ihren Vater gemacht haben, gesagt haben, wir möchten ihn ungern alleine lassen, mitkommen kann er aber auch nicht, und da gibt es die Lösung der Kurzzeitpflege, das ist so eine Wochenpflege, da kann man die Leute wirklich hinbringen, da werden die gut betreut, auch von Fachkräften, und sind nicht alleine, das läuft ganz gut. Ich finde sonst auch immer eine Tagespflege ganz toll, wo die Leute auch tagsüber morgens abgeholt werden, abends oder danach nachmittags wieder hingebracht werden, auch schon eine gute Lösung. Aber diese Lösung gibt es alles. Das Krankenhaus ist halt echt die absolut falsche Lösung für sowas. Ne? Das, ja, und auch noch, muss man ja auch sagen, einfach ist auch eine Keimschleuder, ne? So eine Notaufnahme. Da laufen ja ganz viele Leute auf mit vielen, vielen Sachen. Deswegen finde ich das immer so unverantwortlich, wenn man da einfach nur mit einem so grippalen Infekt oder ähnliches da hingeht oder sich hinfahren lässt, weil da ist eigentlich nicht Notaufnahme dafür.
Total. Ne? Genau. Und das, mir hat das immer ein bisschen fassungslos. Habt aber auch wirklich schon einige Storys erlebt, gerade in der Landrettung. Da ist das ja nochmal rigoroser. Also ganz, ganz schnell nur. Da fährst du zu einem Einsatz, auch irgendwas mit gastrointestinalen Geschehen, und da fährst du in ein Riesenhaus, erstehen und ungelogen 7 Autos da, die ganze Family, und brettert volle Möhre auf uns ein, wir müssen ja jetzt hier mal den Herrn des Hauses bitte ins Krankenhaus fahren damit, und das ist leider 2-mal gefallen, weil sie haben ja gesagt, so, jetzt reicht's hier langsam, damit wir hier in Ruhe Weihnachten verbringen können, war die auch so. Ich sag,
wow.
Ich hatte einen sehr guten Kollegen dabei, der sehr noch schneller als ich quasi dann an die Decke geht. Wir mussten uns beide wirklich auffangen, dass wir nicht komplett eskalieren. Und das war so traurig. Und für mich, der Patient damals, der war einfach nur traurig, weil der mitgekriegt hat, seine Familie möchte ihn loswerden. Den mussten wir so auffangen, das war ganz, ganz schlimm. Und das ist, wie gesagt, das manchmal hat man die Mutmaßung, dann ist es, obwohl es gar nicht so ist, ohne Frage, das tut mir dann auch leid, wenn ich diese Mutmaßung habe und ich liege falsch damit. Aber schlussendlich, leider kommt das immer wieder vor.
Aber generell sind wir halt auch keine Roboter, die einfach nur einen Befehl ausführen, sondern wir wollen unseren Eindruck ja auch loswerden, und dementsprechend redet man mit den Leuten auch, und dann reden einige von Unprofessionalität, aber genau das macht doch unseren Beruf aus, da auch Empathie auszustrahlen, den Leuten auch mal ins Gewissen zu reden und den Leuten auch mal die Leute zur Vernunft zu bringen auch. Ja. Also ich finde es immer ganz niedlich, wenn, keine Ahnung, ein älteres Pärchen, die ja wirklich noch mit Improvisationen medizinisch auch aufgewachsen sind, wenn die keinen Wadenwickel mehr machen. Das habe ich als Kind noch beigebekommen von Oma und Opa, dass man zu Fieber Wadenwickel macht. Also kalte Umschläge abwechselnd auf Arme, Beine, und dafür sorgt, dass der Körper irgendwie ein bisschen Wärme abgeben kann. Da sind die dann eingepackt in 5000 Decken und so weiter und kennen das nicht mehr. Auch die gute alte Hühnersuppe, ja, und so weiter. Elektrolythaushalt, Flüssigkeitshaushalt, alles reinmal. Schonkost und so weiter. Das hat man früher gemacht. Einen kalten Lappen auf die Stirn alleine legen. Ne? Mhm. Das wird heute nicht mehr gemacht. Wir verfallen generationenweise mittlerweile in so eine Service-Mentalität. Für jedes Problem gibt es irgendwo, wo man anrufen kann oder online sich was bestellen kann. Na, mal gucken, das muss doch einfach funktionieren. Ein Fachmann gibt es ja immer. Und für manche Sachen, manche sagen ja auch so, das ist eine Frage des Geldes. Das mag durchaus stimmen für manche Sachen, aber der Rettungsdienst ist da, glaube ich, der ganz falsche Ansprechpartner, um so eine Mentalität noch ausfallen zu lassen.
Hast du noch was ohne mich erlebt?
Ja, und ich muss mal sagen, ich habe in dem Einsatz, den ich erlebt habe, 6 Medikamente auf einmal gegeben.
Das ist schwer bei unseren Protokollen.
Ja, das stimmt allerdings. Fun Fact ist, auf dem Protokoll gar nicht so das Problem, aber wir müssen ja immer, wenn wir als Notfallsanitäter ohne Not als ein Medikament geben oder mehrere Medikamente geben, ein sogenanntes erweitertes Versorgungsmaßnahmenprotokoll ausfüllen. Das ist so eine kleine Extra-Seite. Da schreiben wir kurz auf, hat der Patient eingewilligt, mit welcher Indikation haben wir das gegeben und welche Medikamente haben wir gegeben, gab es Komplikationen? Mhm. Ja, wenn ja, welche? Das ist so rein statistisch, und unsere ärztliche Leitung bekommt dann immer dieses Pamphlet per E-Mail, und dann guckt sich das Protokoll an und wertet das nochmal für sich, aber auch manchmal mit uns dann eben aus, und dann ist alles gut. Ich kann froh sein, bis heute kam nichts zurück, das heißt also, ich bin ganz happy. Ich schreibe aber auch wirklich meine Protokolle recht ausführlich, damit man sich immer ein bisschen reinversetzen kann. Aber dieses EVM-Formular kann Gott sei Dank nur maximal 6 Medikamente geben. Ja.
Aber was hatten du da alles gegeben?
Ja, also ich kann ja mal anfangen damit, dann können unsere Fachkollegen ja schon mal überlegen. Es fing an mit Epinephrin inhalativ, da kommt man wahrscheinlich schon auf die Idee, wo es hingeht. Dann gab es noch Clemastin oder Dimetidin, kennen das ja als viele, Prednisolon. Ja, jetzt weiß man es wahrscheinlich schon. Aber dann gab es auch noch, jetzt muss ich überlegen, ach ja, eine Vollelektrolytlösung,
ja.
Buscopan,
ja.
Und Paracetamol. Das sind 6.
Respekt.
Ja, ne? Da können wir
einmal alles.
So, also jetzt haben wahrscheinlich einige schon erraten.
Das ist einmal Rettungsdienst Deluxe, ne?
Richtig, ja. Also wir hatten eine allergische Reaktion. Eine junge Dame hat in der Kantine etwas gegessen, was sie sonst immer isst, aber da wurde die Rezeptur geändert und auf einmal waren Nüsse drinne. Nussallergiker. Nussallergiker ist ganz schnell. Die ist noch nach Hause gegangen, hat sich wohl ganz schnell noch in der Apotheke Phenistil-Tropfen geholt. Aber da war es dann vor der Haustür schon zu spät. Sie ist kollabiert. Gott sei Dank kamen 2 nette Ersthelferinnen vorbei. Die haben ihr noch versucht, tatsächlich, nachdem sie den Notruf gewählt haben, ihr das Phenistil noch oral reinzugeben. Aber da waren die Messen schon gesungen. Die Dame hat sich immer wieder erbrochen, hat also wahrscheinlich das Phenistil auch raus erbrochen. Und so kamen wir ins Spiel. Notarzt war auch nicht verfügbar zu der Zeit. Das war ein sehr, sehr busy Tag. Und gut, wir haben natürlich sofort angefangen mit unseren ersten Maßnahmen. Auf die Tragereien, RTW erstmal raus aus dieser prallen Sonne. Ist ja auch immer nicht gut. Und dann ging es gleich los. Sie sagte selbst, sie hat ein A-Problem, also sprich zuschwellende Atemwege immer mehr. Sie selbst war Medizinstudentin, man konnte sich also gut fachlich gleich mit ihr unterhalten. Und wir also inhalativ erstmal 2 Milligramm Epinephrin gegeben. Haben dann sofort angefangen, dadurch, dass sie keine Kreislaufprobleme hatte, also keine Schocksymptomatiken großartig, haben wir das mit dem Epinephrin muskulär gelassen und sind gleich dann weiter in den Histaminblocker, also Havigel haben wir hier gegeben, sind dann ins Prednisolon, damit das auch schon mal anfangen kann zu wirken oder später dann eben anfängt zu wirken. Und natürlich eine Volumenersatztherapie. Dort haben wir alles gemacht. Das Coole war, dadurch, dass ich sehr viel gleichzeitig haben wollte und ich finde, ein A-Problem ist immer scheiße, wenn das noch schlimmer wird.
Ja klar, das sollte man beseitigen.
Hat mir die Ersthelferin noch gesagt, dass sie selbst Notfallsanitäterin ist in Schleswig-Holstein. Und da habe ich gesagt, dann komm mit rein. Da war sie erstmal so, ja wirklich? Ich so, ja, komm rein. Und das hat sie auch gleich genommen und wir haben wirklich super zusammen mit meinem Rettsanwalt agiert. Der Rettsanwalt hat die Inhalation gemacht, sie hat mit mir Zugang, sie hat selbst noch EKG-Monitoring gekriegt. Herrlich, ne? Hat auch noch was aufgezogen. Also das war wirklich eine Symphonie, muss man ja sagen. In unserem kleinen RTW, wir sind mit dem kleinen RTW gefahren. Platzbedarf, ne? Aber es hat geklappt. Also es ist immer wieder spannend, was für Raumwunder manchmal sind, wenn es dann darauf ankommt. Und ja, warum ist das Buscopan? Ja, die Dame hat, nachdem es ihr übrigens sofort besser ging mit dem Epinephrin und alles, plötzlich tierische Unterleibskrämpfe bekommen. Ne? Und die kann man ja versuchen mit Buscopan zu lösen. Also Aufklärung gemacht, kurz nochmal die Kontraindikation durchgegangen. Teambesprechung, ganz fix. Mhm. Ne, gab es irgendwas dagegen? Und das ist toll, wenn du noch eine zweite Kollegin dabei hast, die ebenso halt im Rettungsdienst auch schon arbeitete, das nochmal zu besprechen, weil wir ja mittlerweile beim 4., 5. Medikament waren.
Genau, ne? Muss man ja wirklich mal die Frage stellen, wo ist denn Notarzt?
Ja, genau. Ne? War hier nicht verfügbar, dementsprechend gut. Buscopan rein und sie schrie vor Schmerzen. Und wir beide haben auch gesagt, weil sie sagte auch, wo ist denn euer Morphin? Ich so, du, da würde ich jetzt auch gern drauf gehen. Haben wir aber nicht. Weil es hier bei uns noch so bestimmt ist, dass wir hier keine Opioide auf dem Auto haben. Ich könnte leider auch ein bisschen brechen deswegen, aber egal. Anderes Thema. Wir also noch Paracetamol angehangen in der Hoffnung, eins von beiden oder beide wirken irgendwann. Dann haben wir uns auch, nachdem wir alles angehangen haben, gesagt, gut, wir sind nicht weit von der Klinik entfernt, jetzt fahren wir mal langsam los. Also 5 Minuten, 10 Minuten Fahrt. Haben uns dann entschieden, haben sie verabschiedet. Wir sind dann doch zu zweit gefahren. Und auf dem Weg, sie hörte nicht auf. Und ich dachte, ich muss ihr noch irgendwas geben können. Ich hätte jetzt noch Ketamin und Dormicum da.
Ja, wow,
hab meinem Fahrer gesagt, kurz, halt an, wir ziehen es auf. Wenn es jetzt wirklich nicht besser wird und sie wirklich anfängt, hier Kreislaufprobleme zu bekommen, würde ich das doch irgendwie gerne geben, obwohl das meine Ultima Ratio wäre. Ich habe es aufgezogen, bin zu ihr hin, habe gesagt, so wie ist jetzt? Boah, jetzt ist gerade besser geworden. Und da hast du richtig Erleichterung in ihrem Gesicht gesehen.
Und einfach nach vorne, fahr.
Ja, da habe ich gesagt, so, und jetzt fahren wir weiter. Ja. Ja, dann geben wir das nicht. Und wir konnten sie wohlbehalten dort abgeben. Aber es war mal einer meiner seltenen Einsätze, wo ich wirklich mal alleine so viele Medikamente gebe. Gut, die ganzen Allergiemedikamente sind so Standard, ne, die kennt man schon. Aber dann auch nochmal Buscopan. Man überlegt so langsam, gibt es Wechselwirkungen? Man guckt auch, ich habe auch meine ISA rausgeholt und den Pyramidenprozess nochmal geguckt, gibt es da irgendwelche gegensätzlichen Maßnahmen, die dagegen sprechen? Also, dass ich das noch geben kann. Ja. Aber war alles.
Spasmolytikum, ja, es ist schon spannend, ein Spasmolytikum mit einem Histaminblocker reinzuwerfen. Mm, ja. Oder noch das Epi dahinterher, ne?
Ja, das da muss man schon.
Schon interessante Kombi.
Wir haben natürlich das volle Monitoring angebastelt, aber auch immer gesagt, ich möchte andauernd den Monitor bitte in meinem Augenwinkel sehen. Ne, egal, was wir machen, das Buscopan musst du ja auch noch langsam spritzen. Das darfst du ja nicht einfach so im Schuss geben. Ne, also da auch gleich gesagt, EKG muss vorher ran, ne, damit, weil das kann eine Herzrhythmusstörung auslösen, ist mir schon passiert. Und dementsprechend bitte da immer vorsichtig sein. Ja, auf jeden Fall
spannend, ja.
War ich happy, dass das alles glimpflich ging. Habe meine Erfahrungswerte quasi auch wieder ein bisschen gestillt, indem ich eben gerade sowas mal machen musste. Ja.
Mega spannend. Es ist mir noch nie passiert, also dass ich bei Buscopan da irgendwie meine EKG-Veränderung gesehen habe.
Ja, ich habe einen PG-Minus schon mal ausgelöst damit.
Krass.
Aber auch die Frage war, weil das sagte mir die Patientin im Nachhinein, dass sie sowas schon mal hatte, ein BG-Minus, das ist ja so ein Doppelherzschlag, der ausgelöst wird, dass sie so dafür eine Affinität hat. Ne? Mhm. Und ich möglicherweise beim Buscopan ein bisschen zu schnell gewesen bin, weil es schon aufgezogen war und ich werde das demnächst auch nur noch in Kurzzeitinfusionen geben, aber jetzt weiß ich es ja und versuche das dann wirklich so aus der Hand dahingehend sehr langsam zu gehen.
Ich finde eine spannende Nebenwirkung unerwünscht ist ja bei den Buscopan auch die Miktionsstörung. Ne? Mhm. Die kannst du ja vorrum. Die haben ja einfach mal spontan, wenn du es wirklich zu schnell gibst, und das hatte ich schon mal, dass die auf einmal Wasser gelassen haben, weil die es dann gar nicht mal so richtig mitgekriegt haben.
Mhm, genau.
Ne, weil es eben die glatte Muskulatur so entschärft hat, so entspannt hat, dass auf einmal bupp, die Hose nass, so hatte ich, sitzt sie irgendwie. Und ich sag das noch, ich hatte das gar nicht so komplett auf dem Schirm in dem Moment, aber auch mit Not, als ich sagte es in meinem Schluss, sind sie inkontinent? Nein.
dann sind sie es jetzt.
Kurz überlegt, warte mal, da war doch was. Ne? Da musste ich auch kurz, oh, das waren wir, Entschuldigung, an dieser Stelle. Ja, spannend.
Kann immer passieren, deswegen, ja.
Wir hatten noch einen Einsatz zusammen. Und das war unser Abschlusseinsatz. Und da dachte ich wirklich, oh, endlich ist das mal hier eine ganz sinnvolle Nummer. Muss sagen, wir hatten 7 Einsätze. Wir haben nicht einmal die Flexfühle rausgeholt.
Nein, nicht einmal.
Spoiler-Alarm an dieser Stelle. Und das war Atemnot am Bahnhof. Alarmiert mit NEF. Wir waren erst eintreffend und sind dann da hochgewandert. Das ist ja auch immer von der Straße erstmal irgendwo einen Platz finden zum Parken und dann da irgendwo hoch am Bahnsteig. Das ist gar nicht so leicht. Hat geklappt, dann waren wir da. Und dann saß da ein junger Mann, wirklich massiv zitternd, total verkrampfte Hände, bläulich auch, absolute Panik im Gesicht, Angst, er weiß nicht, was los ist. Gab auch so ein bisschen komische Schmerzen in der Schulter an. Ja, und seine Lebensgefährtin wusste auch nicht, was Phase ist. Deswegen waren wir im Spiel. Haben dann uns entschieden, komm, wir gehen hier mal weg. Viel zu viele Leute, ständig ein- und aussteigende Menschen, auch gerade auf der S-Bahn-Haltestelle. Ne? Sind wir also Richtung Auto gewandert und haben das auch hingekriegt mit Unterstützung. Und im Auto dann erstmal so, jetzt erstmal Ruhe und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Relativ schnell festgestellt, dass der Patient zumindest erstmal absolut kreislaufstabil ist, weshalb wir da wenig Probleme hatten, auch kein A-Problem, also kein Airway, kein B-Problem. Und da mussten wir erstmal richtig forschen. Und wir haben ja EKG gemacht, was beim zitternden Menschen übrigens irre schwer ist.
Ja.
Ne, und selbst da, wir hatten den Tag festgestellt, ich habe so meine Probleme mit der Lagetypbestimmung beim EKG. Aber dann gesehen, ach guck mal, der hat aber ganz schön hohe T-Wellen. Aha. Wenn da mal nicht irgendwas mit den Elektrolyten los ist. Also aber warum,
verbreitet auch,
warum ne? könnte der Elektrolytprobleme haben? Ein junger Mann, der sah schlank aus, aber jetzt nichts, was mir Angst machte. Ja, und dann kam erstmal diese ganze Background-Story dahinter rein. Der hat viele, viele Jahre THC konsumiert und vor 8 Wochen sich überlegt, an sich lobenswert, er möchte das jetzt sofort beenden. Das hat er mit einem kalten Entzug gemacht. Und ich finde, wenn man über 10 Jahre eine Droge konsumiert und die von jetzt auf gleich absetzt, ist das für den Körper schon eine massige Herausforderung. Ob man das jetzt noch in eine Kausalität stellen kann, also vor 8 Wochen und bis auf einen Tag, der laut seiner Aussage scheiße war, alles gut war und jetzt so eine Attacke hervorrufen kann, das will ich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit jetzt sagen. Ich habe da so ein bisschen Zusammenhang hergestellt. Für mich war es plausibel. Zusätzlich Faktoren wie Stress. So richtig diagnostiziert war es nicht. Eine Fettspeicherstörung, die es wohl gibt. Denn er kann essen, was er will. Er nimmt nicht zu. Im Gegenteil, er hat im Rahmen des Entzugs sogar fast 10 Kilo abgenommen. Mhm. War bei 1,89 mit 61 Kilo schon nah, sehr nah der Karexie. Also eigentlich war er schon eine Karexie per Definition. Mhm. Da dachte ich, oh, okay. Ne? Hatte dazu noch eine Zuckersucht, hat sehr viel Energy getrunken. Das ist ja ein krass ungesunder Lebensstil. Ist auch
diese Zuckersucht. Also Zuckersucht, die, ja. Exist, die haben wir alle, ne? Weil ja, wir ja mit Zucker und so weiter aufwachsen in jedem Nahrungsmittel. Aber er hat es halt
massiv. Er hat es exzessiv betrieben, ja. Genau. Und auch das habe er dann vor ein paar Wochen aufgegeben. Und dachte ich, krass, das ist ja mal ein guter Lebenswandel, absolut, wenn man Zucker, THC und sowas alles aufgibt. Aber mutig, erstmal diesen Lebensstil zu führen.
Ich habe halt gedacht, dadurch, dass er diese hohe verbreitete T-Wellen hat, dass es halt möglicherweise auch eine Elektrolytstörung sein könnte. Genau. Deswegen kommt man ja dann einfach auch, wie du schon vorhin sagtest, mit Löhe und Fläuse dann Löhe und Fläuse, geil. Flöhe und Läuse in die Klinik und muss das halt alles erstmal so erklären. Und das war schon spannend, wie du da die Übergabe da machen musstest und erstmal von oben alles runterratterst.
Richtig, und das war auch der Einsatz, wo ich dann auch Christian, ne, wir haben mit zwei Notsands, wir haben uns aber entschieden, einer macht die Teamführung, der andere assistiert dazu. Und jetzt sagst du, Christian, ganz kurz, wir müssen jetzt einmal laut über diesen Patienten reden. Ja, haben ob wir auch gemacht. Entweder ich irgendwas übersehe hier gerade oder du vielleicht noch einen Input hast. Und haben wirklich das Ganze in einem, ja, 10 for 10 kann man es nennen. Wir haben am Ende keinen Plan weiter gehabt, außer Abfahrt.
Ja, so ein Recap, ne?
So ein Recap, so hey, ganz kurz, wir müssen mal jetzt über alles hier reden, was hier gerade Phase ist. Für mich war auch noch sehr spannend, dass der ja massiv verkrampfte Hände hatte, plus zu seinem Zittern dazu. Wo ich sag, Mensch, hast du überventiliert? Also irgendwie, nee. Und für mich war das eigentlich, er hat das auch mit Kribbelparästhesien beschrieben, sagte ich, du hast doch überventiliert, das ist eine astreine Hyperventilationstetanie, so heißt das denn, wenn die Hände so massiv verkrampfen im Rahmen der Hyperventilation. Fötchenstellung, danke, genau. Und da hat ein astreines Bild dazu geboten, aber hat mir versichert, auch die Lebensgefährtin hat das versichert, nein, er hat nicht hyperventiliert. Da habe ich auch überlegt, sag ich, yo, okay, Magnesiummangel, Kaliummangel, ja, okay, man kann sich jetzt einiges aus den Rippen leiern. Die Klinik war nicht weit weg. Wir haben das denn. Ich habe kurz im Kopf mal durchdacht, so, boah, so eine Spur Dormicum könnte dem vielleicht helfen.
Aha, würde ich nicht gleich draufschießen immer.
Genau, würde ich nicht gleich draufschießen. Hatte überlegt, vielleicht auch mit dem Notarzt zu telefonieren, vielleicht eine Tavor-Tablette mal reinzugeben. Aber auch der denke ich mir, nee, ganz ehrlich, das Krankenhaus ist hier um die Ecke. Das machen wir jetzt so. Damit waren auch alle fein. Und genau. Und dann habe ich den Pfleger sehr, sehr nett, vielen Dank an diesen Pfleger an dieser Stelle, gefragt, hey, könntest du bitte schnell eine BGA machen, solange ich noch hier bin? Ich würde es gerne sehen. Ich würde einfach gerne sehen, ob da irgendwas bei den Elyten komisch ist. Nee, war nichts.
War nichts.
Es war, also Magnesium können die in der BGA nicht machen, nee, aber alle anderen, Kalium, Calcium, Natrium, das war alles fein. Das Einzige, das hatten wir schon festgestellt, der Blutzucker von über 10 bei einem Nicht-Diabetiker, ja, ich finde es grenzwertig hoch. Aber bei dem, was er sonst gegessen hat und so, kann man das schon akzeptieren, auch nach dem Energy-Konsum da. Also ich so, krass.
Ja, du aber im Zweifel mitnehmen. Die Jungs und Mädels dort können vor Ort mit ihren ganzen Fachdisziplinen einfach weitaus mehr machen. Wir haben ja quasi alles ausgekostet, was wir so machen konnten an Anamnese. Und dann gilt es halt einfach gut, dann reinfahren, stabil halten und möglichst also keine Experimente mehr machen. Du hast mich ja auch gefragt wegen Dormicum und Tavor und Ähnlichem. Und das haben wir halt beides dann im Team entschieden und gesagt, nein, machen wir nicht. Genau. Das ist jetzt einfach auch Quatsch, weil wir wirklich weit nicht nah dran sind. Und es hat meiner Meinung nach auch den Patienten nicht gefährdet.
Richtig.
Jetzt, ne? So dass wir das jetzt nicht abstellen mussten, weil das ist ja das muss man ja jetzt mal auch dazu sagen, wir reden ja immer von Medikamente selbstständig geben, aber da gibt es immer noch die Prämisse, um weitere Gefahren abzuwenden im Gesetz. Und das sieht man nicht und da ist es ganz gut, dass wir uns dann auch abgesprochen haben, weil man einfach gesagt hat, okay, das lassen wir jetzt hier sein, weil welche Gefahr soll jetzt für diesen Mann bestehen, der die ganze Zeit schon mit der S-Bahn gefahren ist, einen Zitteranfall bekommen hat und mit uns sogar noch in den RTW unterstützt gelaufen ist. Ne? Also von daher.
Ich hatte einfach nur im Hintergrund, aber das haben wir auch besprochen, wir haben dann gemerkt, dass der Patient ruhiger wird, dass es irgendwie irgendeine Art der Eskalation geben könnte, aufgrund dieser ständigen Unruhe, die er hatte. Und das war einfach die ganze Zeit in meinem Köpfchen. Da dachte ich, Nee, glaube ich nicht. Bis zur Klinik kriegen wir das auch hin. Aber ich, das, und das meine ich, ich wollte einfach mal mit dir drüber geredet haben. Und deswegen von daher passte das.
Mein Gott, ja, also das waren schon echt spannende Erlebnisse. Mike, wir sitzen ja jetzt gerade noch in unserer Nachtschicht und ich bin mal gespannt, was da noch rauskommt. Das werdet ihr erst dann wahrscheinlich im nächsten Monat erfahren, wenn wir da wieder davon erzählen, sollte überhaupt was kommen. Toi, toi, toi. Und ja, danke erstmal noch an Lara, die bei uns heute mal ganz kurz eingesprungen ist und da aus ihren Erfahrungen geredet hat. Und ich freue mich immer wieder, wenn wir über unsere Einsatzstorys so reden und vor allem, wenn wir mal gemeinsam fahren können, weil das super spannend ist, wenn da so zwei Charaktere wie wir beide aufeinandertreffen. Und beide möchten ja immer auch mit was entscheiden und müssen das dann im Team machen, aber dann eben auch so ein Team-Leading, Splitting vor allen Dingen auch aufgeben und sagen, hey, du bist hier nur heute mal so der Assistierende und ich mache das dann, aber trotzdem
im schlimmsten
Fall auch zusammenarbeiten.
Ja klar.
Also im schlimmsten, wenn es dann auf hart auf hart kommt, ist das halt Kompetenz, die man sehr, sehr gerne mal vor Ort dann auch hat.
Ich möchte an dieser Stelle, bevor wir euch jetzt verabschieden, noch einmal Danke sagen an einen Notarzt. Wir hatten nämlich einen Einsatz mit einem Notarzt, der erst ein Treffen war mit unserer Kollegin und einem neuen Kollegen, der sich hat auf das NDF einweisen lassen. Und die waren erst ein Treffen. Wir kamen erst ein paar Minuten später dazu, weil es ein komplett anderer Stadtteil war. Kardiologische Patientin. Es war soweit alles stabil vor Ort. Und unser Teamwork war wirklich zwischen Harmonie, Humor und aber auch Ernsthaftigkeit auf einem so, in meinen Augen, genialen Level, was auch der Notarzt erkannt hat und der uns so ein schönes Kompliment gegeben hat, so, hey, mit euch hier arbeiten, das ist das Highlight meines Tages. Weil die Stimmung einfach richtig, richtig gut war. Patientin immer im Fokus gehabt, aber untereinander mögen wir uns ja eh. Auch mit dem Notarzt haben wir da auch unsere Späße mal gemacht, ja. Aber die ganze Zeit, diese Ernsthaftigkeit, ich fand das so schön, dieses Kompliment von ihm zu bekommen, das war toll.
Auf jeden Fall, das geht runter wie Öl, wenn man sowas hört. Da freut man sich auch über sein Kollegium. Wir wollen es ja nicht immer noch gegenseitig beweihräuchern. Aber das war
nur die Mentalität im Team und
richtig,
das fand ich toll.
Das nimmt man halt mit, dann weiß man auch, dass man irgendwas ja scheinbar richtig macht.
Genau.
Ja, deswegen behaltet euch nicht immer nur die schlechten Momente im Rettungsdienst an und erinnert euch an die, sondern nimmt auch wirklich die guten Sachen einfach mal mit. Ja, und wenn ihr irgendwas Schlechtes erfahrt, dann nimmt diesen Schmerz oder diese Probleme einfach auf euch und wandelt sie in tolle Erfahrungen um, aus denen ihr einfach nur lernt. Und das sollte man sich, ich glaube, wir gucken immer viel zu negativ im Rettungsdienst rein und schauen uns nie die guten Momente an, die wir, glaube ich, viel mehr erleben als die schlechten. Und das ist, glaube ich, ein schöner Schlusssatz heute.
Absolut.
Wenn ihr noch was Tolles habt, schreibt es uns gerne über retterview.de/Frage und da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Da kommt das auch direkt zu uns ins E-Mail-Postfach und unsere Redaktion, die bearbeitet das auch. Manchmal sitzen wir auch am PC und beantworten das immer gerne. Oder es kommt halt die nächste Folge. Und wir würden uns freuen, wenn ihr nächsten Sonntag wieder einschaltet. Ja.
Und wir berichten euch die Woche natürlich ab Freitag, was da mit uns in Stuttgart abgeht. Seid gespannt. Oder schaltet auch Samstag einfach gerne ein. SWR, da läuft das denn, der Tiger in den Club. Sonntag meine ich in der Wiederholung im Kika.
Ja.
Sind wir dann auch nochmal zu sehen. Das wird toll.
Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich. Mike, es war wieder schön.
Ja.
So, bis denn.
Schön mit uns.
Passt auf euch auf, ihr Lieben.
Eine tolle Woche. Bis bald.
Ciao.
Retterview Staffel 2. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Notfalltaxi und Sammy's Blind.